Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier bekommt ihr gerade sehr viele Folgen, nicht nur jede Woche, sondern weil gerade die christlichen Feste sich tummeln rund um Weihnachten, zu einem Predigttext, der vorgeschlagen ist von der EKD Perikopenordnung, dass ihr dazu predigt, wenn ihr selbst predigt oder eben eine Predigt hören könntet. Und heute spreche ich bin Astrid, mit Hanna.
Hallo.
Hallo Hanna. Und wir sind beide Teil vom Stückwerk-Team und wir sprechen heute über einen sehr bekannten Text, der im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel steht. Und gedacht ist dieser für die Christnacht, also am späten Heiligabend, oder?
Ja, genau.
Also ich kenne so Gottesdienste zwischen 21 und 24 Uhr, die da so beginnen. Mhm. Manchmal mit Predigt, manchmal mit Musik, manchmal mit Bild. Wir wollen heute diesen berühmten Text aus dem Lukas-Evangelium lesen und eben gucken, welche Bilder der bei uns auslöst. Mhm. Und welche Bilder wir vielleicht auch schon an ihn herantragen, oder Hanna, so ungefähr?
Genau. Also wir haben überlegt, so ein bisschen uns am Krippenbild abzuarbeiten, was man so ja kennt, die üblichen Krippendarstellungen. Und naja, lasst euch überraschen, wir schauen mal, wohin das uns führt.
Genau. Also bestimmt habt ihr ja auch Vorstellungen von Krippen. Vielleicht habt ihr sogar eine, die ihr gerade direkt vor Augen habt, die bei euch schon aufgebaut ist, eine Postkarte oder ein mit realen Figuren. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir heute diesen Text nach Luther lesen, da eben Luther doch so wirklich, also in diesem Text ganz besonders geprägt hat, und wollen den aber jetzt so ein bisschen stückeln. Nämlich der Predigttext umfasst wirklich die Verse 1 bis 20 und wir gehen einfach so ein bisschen Absatz für Absatz durch, um dann den zu kommentieren mit eben der Frage, wer steht da an der Krippe im Text oder wurde später hinzugefügt oder von Matthäus vielleicht übernommen und auch vielleicht welche Bilder löst es sonst aus oder was gibt es da noch für intertextuelle Bezüge. So viel mal der Vorrede. Mhm. Und Hanna beginnt jetzt gleich zu lesen. Wir reisen 2000 Jahre zurück.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Stopp, genau. Das waren Vers 1 bis 3 und was Hanna vorgelesen hat, sind ja ziemlich konkrete Zeit- und Personenangaben. Und wir haben das im Studium so gelernt, dass eben die Verfasser des Lukas-Evangeliums hier wirklich ganz konkret diesen Text auch verorten wollen als historisches Geschehen. Mhm. Deswegen auch so ein bisschen, wir reisen 2000 Jahre zurück. Also es geht um ein historisches Ereignis. Und natürlich irgendwie erzählen wir trotzdem Jahr für Jahr das, weil wir denken, es hat auch für uns eine Relevanz.
Ja. Ich finde es schon spannend, weil ich mir dachte, irgendwie allein über diese drei Verse kann man ja, also geht eine ganze theologische Diskussion auf, auch um die Frage, inwiefern ist diese Geschichte wirklich ein historischer Bericht, ein Tatsachenbericht und inwiefern ist es eine Geschichte, die uns etwas erzählen möchte über Jesus und über dieses besondere Geschehen in der Menschwerdung Gottes. Und es steckt ja schon in diesen drei Sätzen, die so ganz klar eigentlich tun, als wären sie ein Bericht.
Ja.
Und ihr habt da jetzt schon meine Haltung rausgehört. Also, ob das wirklich so ein Bericht ist, wage ich zu bezweifeln, aus verschiedenen Gründen. Genau.
Ja, genau. Und ich meine, aus unserer Perspektive ist ja Historizität irgendwie auch wirklich was genauso gewesen ist. Aber ist die Frage, ob das für Verfasser in der Antike auch so war oder ob man einfach damit unterstreichen will, die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses, wo man jetzt in den ersten drei Zeilen im Prinzip noch nicht weiß, worauf es rausläuft, wenn man nicht zufällig wüsste, ja, dass es um dieses Ereignis geht, was wir als Weihnachten jetzt bezeichnen.
Ja, aber was ich schon spannend finde, ist, dass Lukas sich eben was traut, wo ich mich manchmal frage, oder das Evangelium sich etwas traut, ob wir das nicht auch mit unseren Krippendarstellungen tun. Nämlich, dass Gott in die Welt kommt, geboren wird, ganz klar im eigenen Kontext oder in einem ganz klaren Kontext zu verorten. Und bei aller Romantisierung mancher Krippendarstellungen schaffen sie es ja quasi, dieses Kind, das da geboren wird, in die eigene Lebenswelt zu transportieren. Dass es dann da irgendwie einen Mainstream gibt und alle Krippen immer irgendwie nach Alpenvorland ausschauen, ist dann irgendwie fragwürdig. Aber trotzdem, im ersten Schritt ist es ja erstmal eine Aktualisierung eigentlich, dieses Geschehen in die eigene Lebenswelt, wo ich mir wünschen würde, dass wir noch viel mehr Lebenswelten in Krippendarstellungen abbilden. Genau, und ja, da sehe ich hier durchaus irgendwie Parallelen.
Ja.
Soweit?
Dann weiter, genau.
Was passiert jetzt? Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Genau, das waren Vers 4 bis 7. Und hier haben wir nun dieses Schlagwort Krippe, das wir auch so ein bisschen als Übertitel für diese Folge oder für diese Christnacht auch gesetzt haben. Und ganz spannend ist, dass es ja eben hier diese Futterkrippe ist, die letztlich in unserem alltagssprachlichen Gebrauch mittlerweile für das ganze Arrangement steht, was wir sozusagen um dieses Jesuskind hinzustellen, als Figuren oder eben gezeichnet oder auch gepredigt. Also eben die Figuren, aber auch den Stern, die Engel und den Stall,
ja,
der, glaube ich, ja schon auch so unseren zentraleuropäischen Vorstellungen entspricht, von dem, wie ein Stall auszusehen hat, in den meisten Bildern, die wir kennen. Und wir mussten nochmal recherchieren oder haben nochmal gesucht, ob dieses Wort Stall nicht doch irgendwo in dieser Geschichte vorkommt. Aber nein.
Weder hier.
Wir haben keinen Stall.
Nee. Noch bei Matthäus. Noch sonst. Also es kommt insgesamt nur dreimal in der Luther-Übersetzung vor, an völlig anderen Stellen.
Ja.
Genau.
Und das ist schon interessant, ne? Also weil wir hier wirklich eine Hinzufügung haben, die wahrscheinlich halt irgendwelche Menschen mal assoziiert haben mit Krippe. Und das ist ja auch nicht falsch. Also da,
es ist ja ein Ort.
Es geht ja um diese Krippe, wo die Tiere auch kommen, ne?
Ja,
oder?
Genau. Also, ja. Es geht um eine Futterkrippe auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und ich habe einmal eine Predigt gehört, Entschuldigung.
Nee.
wo jemand, also wo der Pfarrer berichtet hat von den Stellen, wie sie damals genutzt wurden, oder diese Tieraufenthaltsorte in Palästina. Und da hat er gemeint, dass es ja auch so Felsgrotten oft waren oder so höhlenartige Gebilde, und dass deswegen so dieses in Windeln gewickelte Kind in der Felsgrotte eigentlich auch schon auf den in Leichentuch gewickelten Jesus im Grab, in der Grabeshöhle hinweist. Und das fand ich so einleuchtend. Ich habe es seither nie mehr irgendwo gefunden. Aber also eben von den Bildern, die hier assoziiert werden, finde ich das total einleuchtend und fände das auch spannend zu thematisieren in so einer Christnacht, wo ich denke, da spätabends bietet es auch Raum für so tiefgründige und auch dunkle Gedanken, die eben auf diesen Tod Jesu schon hinweisen, der ja eigentlich sowieso natürlich mit der Geburt und dem Heilsgeschehen auch einhergeht.
Ja, ich finde es halt vor allem deshalb einleuchtend, weil, das finde ich dann bei den Hirten gleich nochmal viel logischer, ein Kind in Windeln ist total banal. Also niemand, der ein Kind bekommt, würde extra betonen, übrigens, ich habe mein Kind habe ihm eine Windel gegeben. Das ist ja, hä, natürlich. Also was denn sonst? Und dann auch diese Frage, warum wird diese Geschichte genau so erzählt, wie sie erzählt wird? Das finde ich total spannend, dem nochmal nachzugehen, gerade bei einer Geschichte, die wir so gut kennen, wo man vielleicht gar nicht mehr genau fragt, warum das so erzählt wird. Ja, und sie liegt in einer Krippe und wickelt ihn in Windeln. Das ist so, das kann man ja auswendig mitsprechen. Aber warum wird es eigentlich erzählt? Und das finde ich eine schöne Spur, die du da aufgemacht
warum?
Hast.
Warum?
Wozu ist die bessere Frage, wie wir warum, gelernt haben.
Warum erziehen sie, oder wozu, ja, warum erziehen, oder wie sagt man erziehen, ziehen Josef und Maria ihr Kind nicht windelfrei auf? Das wäre natürlich, da wären wir so richtig in der aktuellen Erziehungs-, also abhalten oder ganz windelfrei. Genau, nee, aber darüber könnte man sich auch predigen, aber das ist, glaube ich, nicht unser Gedanke. Aber das, ich wollte einfach auch dieses Bild noch hinzulegen, was ich jetzt hier noch spontan assoziiert
habe. Aber es werden ja ziemlich sicher Stoffwindeln gewesen sein.
Genau, das auf jeden Fall. Also voll ökosozial. Genau.
Oh, schön. Okay.
Gehen wir mal weiter. Du hattest die Hirten schon erwähnt. Ja. Wir lauschen auf Vers 8 bis 14.
Genau, jetzt kommt ja der Szenenwechsel im Prinzip in dieser Geschichte. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Genau, hier haben wir jetzt eben die Hirten als Erste, die die Botschaft hören bei Lukas. Und das ist natürlich auch, hört sich auch an wie so eine alte Leier. Und gleichzeitig finde ich das auch nochmal immer wieder gut zu betonen, weil eben diese Bilder von Krippen, die wir haben, ja meistens eben die Hirten mit den Weisen zusammenstellen, die aber nur bei Matthäus kommen. Und ich finde es schon nochmal wichtig herauszustellen, zu sagen, da ist es hier der Schwerpunkt, den das Lukas-Evangelium auf die Geschichte legt. Nicht diese universelle Dimension des Geschehens mit den Weisen, die sozusagen klar machen, es ist nicht nur ein Geschehen, was hier lokal ein Interesse hat, sondern was irgendwie ein weltweites Geschehen ist, weswegen Leute aus fernem Land kommen, sondern irgendwo finde ich auch universell zu sagen, es ist ein Geschehen, was eben alle Schichten dieser Gesellschaft oder verschiedene Personengruppen der Gesellschaft betrifft. Und ja, zwar angefangen bei denen, die sozusagen außen vor sind. Natürlich, das hat man schon mit dem Magnifikat in Lukas 1 und zieht sich ja durchs ganze Lukas-Evangelium durch.
Ja.
Genau.
Ja, und hier kommt es jetzt natürlich zu einer absolut theologischen Verdichtung. Und die Engel, die ja im Prinzip das Geschehen deuten und all die Christustitel, die da vorkommen und dieser große Ruf, fürchtet euch nicht. Ich musste gerade dran denken, ich habe die Geschichte vor einer Woche mit meinem Patenkind mit den Bildern von Kees de Kort angeschaut. Und dann meinte sie irgendwann, 3 Jahre alt, der schaut unheimlich aus und zeigt ja auf den Engel, der groß dargestellt ist, bisschen durchscheinend wie so ein Geist, könnte man sich vielleicht auch aus vorstellen und so. Und das fand ich total spannend. Und dann habe ich ihr vorgelesen, dass er sagt, fürchte dich nicht. Und das war irgendwie, das fand ich total spannend, weil sie das auch mal so richtig miterlebt hat. Auch dieses Erschreckende in dieser Begegnung mit dem Engel und dann dieses fürchtet euch nicht, hat da nochmal eine ganz andere Wirkung. Das fand ich spannend mitzuerleben. Ja.
Voll spannend. Auch da die Frage, welche Bilder von Engeln haben wir im Kopf?
Ja.
Sind ja oft irgendwie auch sehr romantisierte, freundliche, vielleicht auch kleine, pummelige Kinder, so im Barock. Oder eben wirklich so ganz helle, freundliche Gestalten in der Regel. Vielleicht manchmal noch so ein bisschen schemenhaft oder gesichtslos. Aber spannend, was du sagst. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt mal vor einem Engel bzw. eine Engelsdarstellung gefürchtet habe. Das ist auf jeden Fall sehr lange her.
Ja.
Und das ist aber cool, wie du sagst, da nochmal das Augenmerk drauf zu legen.
Ja.
Zu sagen, eigentlich haben die erstmal Furcht eingeflößt.
Ja, genau. Oder irgendwie war ja auch was Unbekanntes, was man nicht kennt. Was passiert jetzt hier? Und scheinbar wächst dann aber ja das Vertrauen irgendwie über diese Botschaft.
Ja. Und das ist spannend, weil das ist sowohl im griechischen Text hervorgehoben, auch natürlich dieses Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, wie jetzt hier Luther das übersetzt, als dann auch in den deutschen Übersetzungen ist es auch hervorgehoben. Also die Basisbibel übersetzt beispielsweise, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe, sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Also da ist auch dieses sperrige Wohlgefallen, was bei Lukas ist, auch ein bisschen...
Ja.
Nochmal aufgeschlüsselt ja. Oder interpretiert vielleicht.
Ja. Und das ist ja, das finde ich ja spannend, also auch dann, dass wir in der Liturgie diesen Satz eigentlich jeden Sonntag haben. In dem Gloria-Ruf nach dem Kyrie im Eingangsteil. Ja. Das finde ich irgendwie schön, dass man eigentlich, das wäre auch eine Spur, die man vielleicht legen könnte. So jeden Sonntag haben wir nicht nur Ostern, sondern auch ein Stückchen Weihnachten in diesem Gloria-Gesang.
Ja, schön, stimmt.
Genau.
Ja, das ist, ja, also ich würde auch sagen, das ist das liturgische Stück, was ja da irgendwie drin ist und was auch, glaube ich, der einzige, naja gut, mit dem fürchtet euch nicht. Also nur die Engel haben eine direkte Rede in diesem Abschnitt, der ja eigentlich sonst auch sehr stark durch narrative Elemente geprägt ist. Also man hätte ja auch mal irgendwie noch einen Dialog zwischen Josef und Maria irgendwie reinbringen können, aber offensichtlich nicht. Es geht irgendwie um dieses göttliche Wort, was durch die Engel transportiert wird. Mhm. Also finde ich eigentlich auch spannend, weil natürlich in jedem Krippenspiel wird das dann ja versucht, die Charaktere noch mehr zu interpretieren, dadurch, dass man sich überlegt, was könnten denn die Hirten da geredet haben, gerade als die Engel kamen, haben die sich gerade gestritten, haben die geschlafen, haben die sich über die Qualität der Schafmilch unterhalten. Also man weiß es nicht.
Ja.
Was wir wissen, ist, dass Gott irgendwie eine gute Botschaft bringt an die Menschen. Oder also was heißt, was wir wissen, also was vorrangig erzählt wird.
Und das ist, finde ich, schon auch eine spannende Spur, ne? Also diese Erzählung, dass die von Galiläa nach Bethlehem reisen, dass Maria ein Kind kriegt, und dass sie da keine Herberge gefunden haben. Diese drei Punkte, die ja zeitlich wahnsinnig lang sind, werden super kurz erzählt. Das ist irgendwie nur so eine Informationsweitergabe. Und aber diese Botschaft, die große Botschaft der Engel Gottes für diese Welt, wird in vielen, vielen Sätzen und dem wird viel Raum gegeben.
Ja.
Und da merkt man schon, okay, das ist jetzt, worum es geht, würde ich sagen.
Ja. Das stimmt, so von so erzählte Zeit, Erzählzeitverhältnissen, da wird so richtig reingezoomt.
Genau.
Und kurz, und eben man starrt kurz auch so furchtlos oder ehrfürchtig diese Engel an und lauscht da drauf, dass es Friede auf Erden geben soll und fragt sich,
und das in Bethlehem.
Wann sich dies erfüllt. Genau. Ja. Und wer uns viel hört, hat auch Hanna und mich gehört zur Himmelfahrt, wo wir über Lukas 24 gesprochen haben, wo es eben auch um große Freude geht, die ganz am Ende des Lukas-Evangeliums, ich meine sogar wirklich im allerletzten Vers, im vorletzten Vers, Lukas 24, 52, heißt es, die Leute, die dabei standen, als Jesus in den Himmel fuhr, sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und griechisch ist es eben die Chara Megale, und die in dieser Kombination, soweit ich weiß, korrigiert mich und schreibt uns gerne, wenn ihr es noch irgendwo anders findet, eben nur in Lukas 24, 52 und hier in Lukas 2 auf dem Feld bei den Hirten gesagt wird. Und offensichtlich ist da eine erzählerische Klammer im Lukas-Evangelium zu sagen, hier auf dem Feld wird die große Freude angekündigt, die sich dann durch das Leben Jesu einfach konkretisiert und verwirklicht hat. Mhm. Und die Herzen der Leute erfüllt, die jetzt immer noch, oder die am Ende des Lukas-Evangeliums in den Tempel zurückgehen und Gott preisen. Das finde ich einfach auch voll spannend, dass auch hier, würde ich sagen, sich so Gottes Wirklichkeit konkret in der Geschichte realisiert. Also zu ähnlich wie quasi in Vers 1 bis 3, wo das Lukas-Evangelium versucht, das in einer konkreten Zeit und bei konkreten Personen zu verorten. Genau, so eben auch am Ende sozusagen des Evangeliums nochmal deutlich zu machen, durch Jesus hat sich das konkret verwirklicht. Und dann ist es natürlich die Frage, okay, und was ist jetzt für uns 2000 Jahre später? Wo erleben wir das, dass sich Gottes Wirklichkeit konkret bei uns realisiert? Erleben wir das? Oder bleibt diese Sehnsucht nach Friede auf Erden einfach für immer eine Sehnsucht?
Also jetzt, wo ich drüber nachdenke nochmal, finde ich eigentlich die schöne Spur, dass es ja an Weihnachten erst die Ankündigung der Erfüllung ist. Und vielleicht ist das eine Spur, die mir an Weihnachten weiterhilft, zu sagen, es ist heute nicht der Tag, an dem schon alles perfekt ist, sondern heute ist der Tag, an dem wir anfangen, uns auf die Suche nach dem Retter und nach dem Heiland zu machen, und indem wir uns öffnen und die Augen öffnen und mit diesen offenen Augen dann in die Welt gehen. Aber vielleicht ist es gar nicht der Tag, wo wir zurückschauen auf das, was sich erfüllt hat, sondern eher uns öffnen dafür, überrascht zu werden. Oder wie heißt dieses Gedicht von Hilde Domin, ist das, glaube ich. Das ist so ein fast schon so ein Kalenderspruch, dem Wunder die offene Hand hinhalten wie dem Vogel. Oder ich weiß, okay, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich hätte es wohl noch mal recherchieren sollen. Aber so dieses, offen werden, neugierig werden, mich in Bewegung bringen lassen, mich überraschen lassen, wo ich es nicht erwarte. Diese Suchbewegung vielleicht mit eingehen. Ja. Und mich auf das Suchen mit einlassen und nicht immer vielleicht die Erfüllung schon zu denken, ich hätte sie schon. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Genau. Vielleicht bin ich da auch von Himmelfahrt gerade zu arg geleitet gewesen, zu sagen, zu gucken, wo hat sich schon was verwirklicht. Sondern eigentlich, wahrscheinlich hast du recht, oder was heißt, deine Erklärung ist plausibel, zu sagen, an Weihnachten hat sich ein Teil himmlischer Wirklichkeit konkretisiert, und zugleich ist es eher eine Perspektive zu gucken, wo wird sie sich wohl noch mehr realisieren, und da einfach den Blick dafür zu öffnen. Wie Hilde Domin, die in ihrem Gedicht nicht müde werden, sagt, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.
Danke.
Das konnte ich während deinen Ausführungen kurz in der Suchmaschine meines Vertrauens, DuckDuckGo, nachsuchen. Genau.
Schön. Kannst du es nochmal wiederholen?
Ja, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Auch schön dieses Leise, was sie zumindest in der Darstellung hier, die ich gefunden habe auf deutschelyrik.de, leise wirklich allein in eine Zeile stellt, während die anderen Zeilen immer drei Wörter haben. Genau, also dieses, und ich glaube, das ist ja wirklich auch dieses Zauberhafte, dieses Krippenbildes, was irgendwie halt auch Jahr für Jahr Menschen begeistert, ist irgendwie dieses Leise. Also dieses, kommt, also gut, also ein Baby kommt auf die Welt, ist auch laut und blutig und so weiter, aber es ist eben doch so ein kleiner Anfang und irgendwie so unscheinbar. Und da eben zu sagen, wir wollen eben auch die leisen Spuren suchen. Vielleicht da auch den Blick öffnen für das, wo im Kleinen Gottes Wirklichkeit sich konkretisiert. Weil ich glaube, ich habe jetzt auch schon zweimal das gesagt, wie ist es mit dem Friede auf Erden? Das ist halt so ein großer Wunsch. Und gleichzeitig erlebe ich doch auch, dass Friede sich ja auch im Kleinen konkretisiert erstmal. Also ich habe ja ein dreijähriges Kind, und das hat gerade mit einem Freund sich immer wieder so also wie so zwei so Zecken, die sich so ineinander gekrallt haben, dass man wirklich zwei Erwachsene gebraucht hat, diese zwei kleinen Kinder auseinanderzuziehen, weil die so irgendwie so aufeinander angesprungen haben, oder wie so wilde Hunde, und sich gekratzt und gebissen haben. Und jetzt letzte Woche haben diese beiden gleichen Kinder einfach mal 1,5 Stunden zusammen gespielt und Bauernhof gebaut und sich gegenseitig irgendwie ihre Tiere gezeigt. Und das war irgendwie so unverhofft, dass das jetzt einfach mal 1,5 Stunden Friede war. Und seither sind die Konflikte nicht komplett vom Tisch, aber es ist einfach, hat sich so ein bisschen, ja, friedvoller gestaltet als davor. Und wo ich denke, okay, es braucht natürlich auch einfach Zeit, um irgendwie Konflikte zu lösen, um Bedürfnisse zu klären, um Grenzen abzustecken. Und das ist schmerzhaft. Und aber da auch zu sagen, hey, da, wo das mal gelingt, auch im Kleinen oder nur mit einem Schritt, lasst uns das auch feiern und nicht sagen, warum gibt es denn noch keinen Weltfrieden, sondern wirklich zu sagen, hey, hier ist ein Stück, herzlich ein Stück göttliche Wirklichkeit konkretisiert. Vielleicht so. So diese kleinen Weihnachtsmomente auch feiern, auch unterm Jahr und zwischendurch. Und wenn kurz einfach mal Friede einkehrt und was, wovor ich mich fürchte, plötzlich doch sich als gar nicht so furchtvoll dann entpuppt.
Ja, ach schön. Was siehst du, jetzt werden wir doch noch, wir haben irgendwie so angefangen mit dieser großen Kritik an der Erzählung und jetzt wird es doch noch ganz weihnachtlich gerade.
Man kann sich dem einfach nicht entziehen.
Dann gehen wir doch mal ins Finale, oder?
Genau, Finale, Vers 15 bis 20.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breitete sich das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Spannend, jetzt wo du das vorgelesen hast, nochmal Vers 20, ist es ja wirklich auch voll ähnlich.
Ja.
Wie, nochmal Himmelfahrt, sorry.
Kam mir gerade
auch. Parallele, vielleicht nervt ihr euch auch. Aber wirklich, wie die nochmal priesen Gott für alles, da müsste man auch nochmal dann in den Text gucken und gucken, ob das wirklich auch die gleiche Formulierungen sind. Also, und dann müsste irgendjemand daraus Schlüsse ziehen, weil so richtig verstehe ich es auch noch nicht, aber offensichtlich ist das hier ein Grund, Gott zu loben, also ja, diese Botschaft und dass die dann das Kind gesehen haben, wie dann eben auch letztlich in Kapitel 24 nochmal so ein Gesamtresümee des Evangeliums und das alles, was quasi jetzt berichtet wurde und erzählt wurde, ist auch Grund, Gott zu loben, dass Jesus so gewirkt hat auf der Erde. Ja, aber vielleicht nochmal zum Krippenbild. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe oder wir. Also ein Stern kommt nämlich auch hier nicht vor bei Lukas. Das hatte ich persönlich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Der Stern ist nur bei Matthäus. Auch Anlass natürlich für die drei Weisen loszugehen. Und Ochs und Esel gibt es auch nicht. Also wir können eben annehmen, es ist eine Futterkrippe für Tiere, aber wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie Maria und Josef angereist sind eigentlich aus Nazareth.
Ach, mit dem Esel. Ja,
ja, genau.
Ja, ja.
Oder ob sie komplett zu Fuß gelaufen sind oder ob sie doch noch irgendwo mitgetrampt sind auf irgendeine Kutsche oder also man weiß es nicht.
Ja.
Genau.
Ist auch für Lukas scheinbar nicht wichtig, ne? Weil er erzählt ja manche Details und andere wiederum nicht oder es ist klar, dass da irgendwelche Tiere gewesen sein werden, weil das sind Hirten und da ist doch irgendwie eine Futterkrippe. Also,
ja,
aber die Tiere sind jetzt in dem Fall hier scheinbar nicht wichtig.
Mhm.
Aber, was bei mir gerade noch nachhängt, es gibt irgendwie diese große Botschaft und die für die Hirten bleibt es eben nicht nur eine Predigt, sage ich jetzt mal, also das ist jetzt ein harter Vergleich, aber sondern es ereignet sich auch in ihrem Leben was. Also es sind nicht nur gesprochene Worte, sondern sie erleben auch etwas. Da wird was greifbar und spürbar und erlebbar. Und das ist ja dann doch wieder die Spur, wo wird Gottes Gegenwart unter uns für mich erlebbar und spürbar. Da sind wir jetzt wieder bei einem ähnlichen Thema wie gerade.
Und fleischlich irgendwie, ne? Wie du sagst. Also eben, es sind nicht nur Worte, die, also genau, die man hört, sondern es muss sich irgendwo was auch ereignen. Also was natürlich auch durch Worte passiert und so weiter. Jetzt könnte man natürlich noch einen Vergleich mit Johannes anfangen und das Wort war Fleisch, lalala, aber das lassen wir mal. Beziehungsweise ich habe es jetzt angerissen, aber genau. Aber irgendwie es braucht vielleicht auch Ereignisse, die uns berühren. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich mitgehe, weil ich glaube, es gibt ja auch Worte, die einen sehr berühren können. Aber auch das, die eigentlich letztlich, wenn mich die berühren, ist das ja auch eine Form von Ereignis. Also vielleicht braucht es auch einfach diese Verbindung. Ich habe ja auch irgendwie so gedacht, es ist dieses Konkretwerden von Gottes Wirklichkeit, ist irgendwie so eine konkrete Verbindung von Himmel und Erde, die hier erscheint, dadurch, dass die Engel die Himmelshöhen erfüllen und gleichzeitig irgendwie der Friede auf die Erde kommt, also wie es die Basisbibel in Vers 14 erzählt oder formuliert. Das finde ich irgendwie auch spannend.
Und gleichzeitig leben wir ja nach Himmelfahrt, ne? Also jetzt bin ich doch wieder, also irgendwie, ihr merkt schon, bei uns wird es dieses Jahr eine Himmelfahrtspredigt. Also wir leben ja in der Zeit, in der Christus nicht mehr auf der Erde ist. So.
So ganz, so zumindest vorauferstehrisch und so. Mhm. Ja.
Okay. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob uns das gerade noch weiterführt.
Ja. Genau. Wir hoffen, euch hat es irgendwie weitergeführt oder zumindest bis hierhin geführt, dass ihr uns eine gute halbe Stunde zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr eine schöne Christnacht habt, ob ihr predigt oder nicht und vielleicht auch einfach nochmal Lust hattet oder habt, über eure Krippenbilder nachzudenken und was sie in euch auslösen und wie ihr die Konstellationen der Personen und Gegenstände irgendwie anordnen wollt und ob ihr dieses Jahr einen zentraleuropäischen Stall hinstellt oder ob ihr eine Grotte noch aus Pappmaché baut oder ob ihr noch ein Zelt aufstellt. Ich denke, es gibt wirklich ja viele Orte, wo man sagen kann, und da möchte ich, dass Jesus dieses Jahr geboren wird.
In diesem Sinne wünschen wir euch gesegnete Feiertage.
Genau.
Und ja, freuen uns über Rückmeldungen, wenn ihr Anmerkungen habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Predigen schicken mögt, die vielleicht angeregt wurden von einzelnen Gedanken, die hier gefallen sind. Es wird uns sehr interessieren, was daraus geworden ist. Alles, was ihr rückmelden mögt, könnt ihr tun unter Blackout.
Entweder Instagram at Stückwerk-Podcast, glaube ich, oder zusammen Stückwerk-Podcast. Genau, und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die wir euch in den Shownotes nochmal verlinken. Genau. Dann gesegnete Weihnachten und kommt gut durch diesen Abend zwischen Krippe und Himmelfahrt.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.